Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Some of us, we don't have no job, no work, no nothing. Even work,
wir haben keinen Job, keine Arbeit, keinen Schlafplatz. Wir wurden aus unseren Wohnungen geworfen. Wenn sie uns jetzt hier vertreiben, dann wissen wir nicht wohin. Ich habe ein kleines Kind und bin schwanger. Ich kann nicht auf ein Boot.
How I can take a boat? Because I have baby, I am pregnant.
Für diese Geflüchtete aus Sierra Leone ist die Situation in Tunesien inzwischen regelrecht gefährlich. Nachdem sie erst von ihrem Vermieter vor die Tür gesetzt wurde, hat sie gut einen Monat mit anderen Geflüchteten vor dem UN-Flüchtlingshilfswerk in Tunis gekämpft, mit der Hoffnung, von der UN als Flüchtling anerkannt zu werden. Aber dann eskalierte die Situation auch hier. Dieses Camp, das wurde vor knapp 2 Wochen geräumt. Und das war dann auch die vorerst letzte Eskalation im Land, nachdem sich ja der tunesische Präsident Kais Saied im Februar offen rassistisch geäußert hatte und es zu unzähligen Übergriffen auf People of Color gekommen war. Wir fragen in dieser Weltzeit, wie steht es jetzt um die Sicherheitslage schwarzer Menschen in Tunesien? Ich bin Katja Bigalke und in Tunesien recherchiert hat die Autorin Sarah Mersch, die selbst vor Ort lebt und ziemlich erschüttert war von den Ereignissen der letzten Monate. Zwar hat sich die Lage wohl während des zurückliegenden Fastenmonats ein bisschen beruhigt, aber die gestiegenen Zahlen der Menschen, die die Flucht über das Mittelmeer antreten, die sprechen eindeutig eine andere Sprache. Die schwarzen Menschen im Land, mit denen Sarah Mersch gesprochen hat, Migranten und TunesierInnen gleichermaßen, sie fühlen sich nicht mehr sicher.
Chris Lanzy studiert in Tunis Ingenieurswissenschaften. Mit einem Kommilitonen, der seinen Namen lieber nicht öffentlich nennen will, sitzt er in einem Café in einem Wohnviertel der oberen Mittelschicht. Mitten im Fastenmonat Ramadan ist hier auch abends viel los. Vor wenigen Wochen hätten sich die beiden Kongolesen hier nicht hingetraut, schon gar nicht nach Einbruch der Dunkelheit.
Langsam geht unser Leben wieder einen normalen Gang im Vergleich zu den Ereignissen im Februar und März. Wir fühlen uns einigermaßen sicher. Aber das war damals ein großer Schock. Wir haben das nicht erwartet. Es war traumatisierend.
Tunesien werde von einer Horde Migranten aus dem Afrika südlich der Sahara überrannt, schrieb das tunesische Präsidialamt am 21. Februar nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates. Am nächsten Tag legte Präsident Kais Saied persönlich nach.
Sie wollen die demografische Zusammensetzung Tunesiens verändern. Und sie bekommen Geld dafür, um dem tunesischen Staat und seinem Volk zu schaden.
Eine Verschwörungserzählung, die an die Theorie des sogenannten großen Austausch der neuen Rechten in Europa erinnert. Dabei leben in Tunesien mit seinen 12 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, offiziellen Zahlen zufolge, nur rund 20.000 Migranten aus Subsahara-Afrika, irreguläre Migranten eingeschlossen. Mit seinen Aussagen habe Kais Saied den Diskurs und die Gewalt gegen Migranten legitimiert, sagt die französische Anthropologin Stéphanie Poissel. Sie forscht seit mehr als 10 Jahren in Tunesien zu Fragen von Mobilität und Migration.
Der Präsident ist auf diesen aufkeimenden populistischen Nationalismus aufgesprungen, der aus der Armut und einer Wirtschaftskrise entstanden ist. Wir sind ein kleines Land mit großen Problemen und können nicht das ganze Elend der Welt aufnehmen. Das hört man in fast allen Milieus.
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Tunesische Organisationen der Zivilgesellschaft, die Vereinten Nationen, Weltbank und Afrikanische Union verurteilten die Äußerungen von Kais Saied und die folgenden Hetzjagden auf Migranten und Geflüchtete. Tunesien ruderte halbherzig zurück. Man wolle nur eine Lösung finden für die zuletzt zugenommene irreguläre Migration.
Er betont immer wieder, die Menschen aus dem Afrika südlich der Sahara müssten das Gesetz achten. Das ist insofern paradox, als es oft der Staat ist, der einen dazu drängt, irregulär zu werden.
Seit Anfang der 2000er Jahre sind vor allem relativ privilegierte Migranten aus dem französischsprachigen Westafrika nach Tunesien gekommen. Studierende, die an einer der unzähligen privaten Unis eingeschrieben sind, oder Mitarbeitende der Afrikanischen Entwicklungsbank, die bis 2014 in Tunesien ihren Sitz hatte. Erst im Verlauf der 2010er Jahre hat sich zunehmend eine prekäre, irreguläre Migration entwickelt. Von Menschen, die als Hauspersonal oder Tagelöhner arbeiten, oft mit dem Ziel, mittelfristig weiterzureisen nach Europa. Doch auch wenn die Aggressionen und Beleidigungen im Alltag etwas nachgelassen haben, die Behörden Erleichterungen für Studierende versprochen haben und sich die Lage oberflächlich etwas beruhigt zu haben scheint, bleiben die strukturellen Probleme bestehen. Wer keine Aufenthaltsgenehmigung hat, kann bei den Banken kein Geld abheben und seine Studiengebühren nicht bezahlen. Und ohne Geld für den Lebensunterhalt und bezahlte Studiengebühren gibt es keine Aufenthaltsgenehmigung. Der zurückhaltende 20-jährige Christ Lanzy ist erst vor 2 Jahren nach Tunis gekommen. Eigentlich wollte er in China studieren, doch die Pandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung.
Es war von Anfang an schwierig. Das geht mit der Aufenthaltsgenehmigung los auf der Polizeiwache. Der Polizist nimmt die Unterlagen und sagt, irgendein Papier fehle. Das kann man in einer Viertelstunde zu Hause holen, aber nein, komm morgen wieder. Am nächsten Tag sagt er, es fehlt noch ein anderes Dokument. Komm morgen wieder. Und so geht das immer weiter. Das hat mich angewidert. Ich wollte zurück nach Hause. Selbst wenn man sich gesetzeskonform verhalten will, machen einem die Behörden das Leben schwer.
Nach den rassistischen Übergriffen im Februar hätten seine Eltern darauf gedrängt, dass er nach Hause komme. Doch als Vorsitzender des kongolesischen Studierendenverbandes in Tunesien sei es seine Pflicht zu bleiben, sagt er. Der Verein hilft seinen Mitgliedern, sich in dem neuen Umfeld zurechtzufinden. Viele Privatunis, die von den Studiengebühren in der tausenden Migranten leben, werben online und vor Ort aggressiv um Studierende aus dem frankophonen Westafrika. Sie verkaufen uns einen Traum, sagt Lanzis Kommilitone, versprechen Unterstützung bei Papieren und der Wohnungssuche. Einmal angekommen, seien die Studenten aber auf sich alleine gestellt. Längst nicht alle Universitäten haben in der jüngsten Krise auf ihre Studierenden aus dem Ausland Rücksicht genommen. Christ Lanzy hatte Glück. Er ist in einer der bekanntesten privaten Unis eingeschrieben. Diese hat sofort Online-Kurse organisiert, damit die Studierenden das Haus nicht verlassen und sich unnötig in Gefahr begeben müssen. Und sie hat psychologische und administrative Unterstützung angeboten. Der Direktor habe sogar persönlich angerufen, erzählt der junge Mann. Taha Ben Lachter, der Leiter der Esprit-Hochschule, hat auch mit seinen tunesischen Studierenden gesprochen.
Ich habe den jungen Tunesiern gesagt, dass die Afrikaner unsere Gäste sind. Prominente Gäste, die nicht nur in ihre Diplome investieren, sondern danach auch ihre Herkunftsländer entwickeln und hierher kommen werden, um Geschäfte zu machen.
Als er die Uni vor 20 Jahren gegründet hat, hatte sie nur einige hundert Studierende. Heute sind es 14.000. Und ihr eilt ein hervorragender Ruf voraus. Sie sei modern und praxisorientiert. So gut, dass der über 80-jährige Direktor noch dieses Jahr zum Wintersemester eine Zweigstelle in Abidjan in Côte d'Ivoire eröffnen will. Mit afrikanischen Alumni der tunesischen Uni als Dozenten.
Die Elfenbeinküste entwickelt sich gerade wirtschaftlich sehr stark. Vielleicht ist es besser, dass die Studierenden aus der Region dort lernen, als in einem Land, das von fremdenfeindlichen Menschen regiert wird.
Noch läuft alles wie geplant, obwohl es in verschiedenen Ländern der Region immer wieder Boykottaufrufe gegen tunesische Produkte gab. Ersten Zahlen des tunesischen Statistikamtes nach sind auch die Exporte ins Afrika südlich der Sahara bis jetzt nicht zurückgegangen. Doch in Tunesien selbst sind die Folgen spür- und sichtbar, vor allem auf dem informellen Arbeitsmarkt. Allerdings will darüber kaum jemand der Betroffenen offen sprechen. Die allermeisten Migranten, die nur vorübergehend für einige Wochen, Monate oder Jahre in Tunesien waren, um dort genug Geld für die Überfahrt nach Europa zu verdienen, haben sich in den letzten Wochen auf den Weg gemacht. Auf dem Markt von Ariene im Norden der Hauptstadt ist es an einem Samstag im Ramadan rappelvoll. Die Leute kaufen ein fürs Fastenbrechen und das anstehende Zuckerfest. Ein Mann Anfang 40 schaut von der Dachterrasse seines Restaurants ins Getümmel. Der gelernte Koch aus Kamerun hatte Anfang des Jahres angefangen, das neue Lokal zu renovieren. Er hoffte auf einen Neustart nach der Pandemie. Eigentlich ein idealer Ort für ein Restaurant mit afrikanischen Spezialitäten. Denn in dem Viertel lebten viele Menschen aus Westafrika. Doch das Restaurant ist heute menschenleer.
Ça a commencé un rythme fort jusqu'à ce que le monsieur le PR fasse un discours qui a complètement.
Der Diskurs des Präsidenten hat das zunichte gemacht, denn wir hatten hauptsächlich Kunden aus dem Afrika südlich der Sahara. Das Land muss einigermaßen stabil sein, damit wir Geld verdienen. Unsere Landsleute wollen jetzt alle auf die Boote. Wer kommt denn dann noch zu mir?
Er selbst hat auch lange von Europa geträumt. Mehrfach hat er es versucht und mehrfach wurde er reingelegt und hat viel Geld verloren. So auch, als er 2012 nach Tunesien kam, wo er eigentlich nur ein oder zwei Wochen bleiben wollte. Damals hat er sich dann entschieden, sich hier ein neues Leben aufzubauen. Er hat sein eigenes Restaurant eröffnet und geheiratet. Seine Frau kommt ebenfalls aus Kamerun. Bis Februar verkaufte sie über die sozialen Netzwerke selbst hergestellte Kosmetikprodukte für schwarze Frauen. In Tunesien hätten sie im Gegensatz zu vielen anderen nie Probleme mit Rassismus gehabt. Auch der bürokratische Filz habe sie nicht mehr behindert als die Tunesier selbst. Doch die jüngsten Ereignisse haben ihren Blick auf das Land verändert.
Als die Übergriffe angefangen haben, habe ich zu meiner Frau gesagt, dass es vielleicht an der Zeit ist, von diesem Land Abschied zu nehmen. Die Situation ist katastrophal. Sie war schon nicht besonders, als ich 2012 angekommen bin, aber es wird immer schlimmer.
Die Situation im Land schafft auf Dauer Banditen, weil die jungen Leute, die ankommen, nicht über die Runden kommen. Sie werden anfangen zu klauen. Die Menschen im Land sind auch arm. Auch sie sind verbittert, haben Schwierigkeiten. So beginnen die Aggressionen, wegen der Frustration im Land. Die Rede des Präsidenten war vielleicht schlecht gehalten, schlecht formuliert. Aber muss dieser Herr nicht auch sein Land in Ordnung bringen?
Heute fühlt sie sich zum ersten Mal nicht mehr sicher in Tunesien.
Die Kinder waren die ganze Zeit nicht in der Schule, weil wir Angst hatten, dass sie angegriffen werden. Dass Tunesier kommen und sie rauswerfen, weil sie schwarz sind. Sie haben den Unterricht verpasst und waren zu Hause. Wir sind kaum aus dem Haus gegangen. Wenn mein Mann raus musste, habe ich den ganzen Tag mit ihm telefoniert, um zu wissen, wo er ist und wann er zurückkommt.
Wer heute noch in Tunesien ist, der ist es oft, weil er keinen Plan B hat. Keine Möglichkeit, sicher und regulär in ein anderes Land mit besseren Perspektiven auszuwandern. Donvik ist vor 5 Jahren aus dem Kongo nach Tunesien gekommen. Eigentlich wollte er nach Frankreich zu seinen beiden Schwestern. Aus Tunesien sei es leicht, hatte man ihm damals gesagt. Er solle sich als Student einschreiben und dann ein Besuchsvisum beantragen. Der Plan ging nicht auf. Zurück in seine Heimat will und kann er nicht. Denn die Strafgebühren für den irregulären Aufenthalt in Tunesien sind zu hoch. Die Ausreise könnte er sich gar nicht leisten. Und auf ein Boot traut er sich nicht.
Ich kann nicht schwimmen, gehe nicht mal ins Schwimmbad. Ans Meer mag ich gar nicht denken. Selbst unter der Dusche habe ich manchmal den Eindruck zu ertrinken. Wenn ich am Strand bin, stecke ich höchstens meine Füße ins Wasser.
Eigentlich ist Donvik Informatiker. In Tunesien hat er Teller gespült und als Aushilfe bei Klempnern, Malern, Schreinern und Teppichlegern sein Geld verdient. Dabei hätte er viel gelernt. Am Tag hat er rund 10 Euro verdient. Halb so viel wie seine tunesischen Kollegen.
Einmal haben wir in einem Fitnessstudio den Boden verlegt. Wir haben das ganze Wochenende bis in die Nacht gearbeitet. 4 Tage lang. Im Justizministerium haben wir Teppiche verlegt, bis abends um 7, halb 8. Ich habe nicht mal einen Zuschlag oder Geld für den Transport bekommen.
Inzwischen hat er seine Arbeit verloren.
Mein Chef sagte, ich solle warten, bis die Lage sich beruhigt. Als ich dann nachgefragt habe, sagte er, er melde sich. Das hat er immer noch nicht getan. 4 Mal bin ich vorbeigegangen. Er hat Angst.
Das Arbeitsministerium hatte während der Krise im Februar angekündigt, vermehrt gegen Schwarzarbeiter vorzugehen und gegen diejenigen, die sie beschäftigen. Jetzt fehlen diese auf dem tunesischen Arbeitsmarkt. Darüber dürfe man sich nicht wundern, meint Sadia Mosbeh.
Nous n'avons pas de politique migratoire. S'il y avait une politique migratoire, je crois que les choses se seraient arrangées.
Tunesien hat keine Migrationspolitik. Gäbe es die, sähe die Situation anders aus. Die Migranten stehlen ihr Brot nicht. Sie erarbeiten es im Schweiß ihres Angesichts. Sie arbeiten mehr als unsere Kinder und haben Tunesien auch mit aufgebaut. Glauben Sie denn, unsere Kinder stehen morgens um 4 auf, um Oliven zu ernten oder zu putzen?
Die Flugbegleiterin im Ruhestand hat kurz nach der Revolution von 2011 Nemti gegründet. einen Verband, der sich gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzt. Von schwarzen Tunesiern und Tunesierinnen wie er selbst, aber auch von Migranten. Eigentlich habe sich einiges getan in den 10 Jahren seit der Gründung des Vereins, hatte sie zumindest den Eindruck. Unermüdlich haben sie in Schulen, bei Verbänden und Politikern zum Thema Rassismus und Diskriminierung sensibilisiert.
Es gab erste Anzeichen für einen Wandel. Die Menschen haben zugehört, wurden neugieriger und wollten verstehen.
Nach langer Lobbyarbeit hat das tunesische Parlament 2018 ein Gesetz gegen rassistische Diskriminierung verabschiedet. Das erste in der arabischen Welt. Doch wie bei mehreren anderen Vorzeigegesetzen im Bereich der Menschenrechte, die in den Jahren nach der Revolution verabschiedet wurden, verstauben die Klagen und Ermittlungsakten in den Schubladen der Gerichte. Das Gesetz schütze weder Menschen wie sie noch von Übergriffen betroffener Migranten. Der politische Wille zur Umsetzung fehlt, sagt Musbeh ernüchtert. Sie ist heute selbst Opfer einer Hetzkampagne im Internet.
Im Alltag bin ich ein bisschen auf der Hut. Der Druck aus den sozialen Netzwerken ist enorm. Überall kursiert mein Foto. Ich hätte das alles inszeniert, würde die Migranten nach Tunesien bringen. Dafür bekäme ich 100.000 Dinar in der Woche von der deutschen Botschaft. Ich habe schon ein bisschen Angst vor den Leuten. Denn in einer Menschenmenge können sie diese Faschisten nicht erkennen. Sie sind jung, sehen aus wie du und ich. Wie unsere Kinder. Sie sind in der Lage, im Namen des Vaterlandes alles zu tun. Sie sind in der Lage, kaltblütig zu töten.
Die Auseinandersetzungen vor dem Gebäude des UNO-Flüchtlingskommissariats in Tunis haben gezeigt, dass die relative Ruhe, die in den letzten Wochen eingekehrt war, sehr fragil ist. Sadia Musbeh fürchtet, dass die Gewalt nach dem Fastenmonat Ramadan wieder aufflammen könnte.
Das Problem ist, dass sie nicht arbeiten.
Das Problem ist, dass die Migranten nicht mehr arbeiten. Heute haben sie vielleicht noch Rücklagen. Und morgen, wenn nichts mehr da ist, wie wird der tunesische Staat nach dem Ramadan reagieren? Im Moment ist es ruhig, weil wir fasten und weil man sich 5-mal am Tag an Gott erinnert. Ich bin mir sicher, dass die Menschenjagd wieder losgehen wird, und zwar stärker als zuvor.
Die Äußerungen des Präsidenten hätten in wenigen Minuten die Arbeit vieler Jahre zunichte gemacht.
Den Schaden, den diese Rede angerichtet hat, werden wir noch lange spüren. Wir haben die afrikanischen Staaten verloren und auch unsere Glaubwürdigkeit.
Rassismus in Tunesien im Alltag und angeheizt durch politische Kräfte. Ein Feature war das von Sarah Mersch. Generell stellt sich hier natürlich die Frage, inwieweit auch der Umgang der EU mit Geflüchteten dazu beiträgt, dass sich die Lage vor Ort in Sachen Migration so verschärfen konnte. Das betrifft ja auch andere Länder rund ums Mittelmeer, wobei in diesem Zusammenhang zum Beispiel selten von Ägypten die Rede ist, wo aktuell immerhin auch rund 9 Millionen Migranten und Migrantinnen aus 100 verschiedenen Ländern leben. Läuft hier das Zusammenleben besser? Vielleicht auch, weil Ägypten ja schon seit Jahrtausenden ein Schmelztiegel der Kulturen ist. Das hat unser Korrespondent Thilo Spanheel recherchiert.
Minibusse und Motorräder quetschen sich vorbei an den vielen Verkaufsständen. Die heiße Luft hängt zwischen den hohen Gebäuden, die die Marktstraße umgeben. Es gibt Gemüse, Früchte, lebendes Geflügel und allerlei Krimskrams zu kaufen. Die 26-jährige Adol versucht, sich mit einem der Händler auf den Preis für 1 Kilo Erdbeeren zu einigen. Sie riechen schon etwas gierig, sind offensichtlich nicht mehr frisch. Die Erdbeersaison in Ägypten war nämlich schon vor 2 Wochen beendet. Der Händler will für seine Erdbeeren trotzdem 30 Pfund von Adol haben, umgerechnet etwa 1 Euro. Viel zu viel, findet die Sudanesin. Am Ende einigen sie sich auf die Hälfte. Hier in Ain Shams, einem Viertel der ägyptischen Millionenmetropole Kairo, ist Adol zu Hause. Ihre eigentliche Heimat liegt aber ganz woanders. Tausende Kilometer entfernt in der Region Abyei, einem seit Jahren umkämpften Gebiet zwischen dem Sudan und dem Südsudan. Ihre Mutter sah dort einfach keine sichere Zukunft für ihre Kinder und entschied sich deshalb vor 8 Jahren nach Ägypten zu kommen. Doch sicher fühlt sich die 26-jährige Adol in Kairo auch nicht immer.
Einmal kam ich von der Uni, bin hier ganz normal langgelaufen, hatte gerade etwas eingekauft. Da kam ein Tuk-Tuk-Fahrer angefahren. Er hat mich einfach so geschlagen, einfach so. Und dann ist er weitergefahren.
Etwa 9 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben laut einem aktuellen Bericht der UN in Ägypten. Die meisten Einwanderer kommen demnach aus verschiedenen Teilen Afrikas nach Ägypten, weil ihre Heimat nicht mehr sicher war oder weil sie auf eine bessere Zukunft hoffen. Bente Scheller, Referatsleiterin Nahost bei der Heinrich-Böll-Stiftung.
Es war lange Zeit relativ einfach, nach Ägypten zu gelangen. Auch mit einigen der Nachbarstaaten gab es ja lange Abkommen. Das ist eingeschränkt worden unter Sisi. Diese Menschen leben jetzt alle ohne einen gesicherten Rechtsstatus dort. Und es ist immer schwieriger geworden, weil sie im Prinzip keine Möglichkeit haben, ihren Status zu legalisieren.
Viele der Migranten und Flüchtlinge bringen eher wenig Geld mit ins Land und leben deshalb meist in den eher einfachen Vierteln Kairos. Theoretisch können sie sich um eine Arbeitsgenehmigung bemühen und so Zugang zum Beispiel zum Gesundheitssystem bekommen, doch die bürokratischen Hürden sind hoch. Viele arbeiten daher in einfachen Jobs mit niedrigem Einkommen und sind auf Unterstützung durch Hilfsorganisationen angewiesen. Adol verdient sich ihr Geld, ganz legal, mit Nachhilfe. An einer Privatschule hilft die 26-Jährige Kindern in den Fächern Mathe, Physik und Bio. Der Direktor der Schule, Meshal Hussein, kennt die Probleme der Geflüchteten in Kairo nur zu gut. Er selbst ist vor 7 Jahren aus dem Sudan nach Ägypten gekommen, hat mit seiner Familie ein besseres Leben gesucht, einen besseren Job. Die Schule steht in einem Viertel in Kairo, in dem viele Leute aus der Mittelschicht leben. Doch egal wo, Menschen mit schwarzer Hautfarbe würden überall in der großen Metropole Rassismus erleben, berichtet der Direktor. Manchmal würden sie sogar mit Steinen oder Müll beworfen. Eine grauenvolle Erfahrung, vor allem für die Kinder.
Das, was die Kinder erleben, diese Härte und Gewalt ihnen gegenüber, das wirkt sich natürlich auf sie aus. Und so werden sie selbst gewalttätig und tragen diese Probleme dann in ihre Familien und Nachbarschaften.
Rassismus hat tiefe Wurzeln in der ägyptischen Gesellschaft. Das Land am Nil war über Jahrhunderte hinweg von arabischen, türkischen und europäischen Mächten kolonisiert. Weiße Haut wurde also schon früher mit der Elite identifiziert. Ägypter mit schwarzer Haut aus dem Süden des Landes und Menschen aus anderen Ländern Afrikas dagegen werden etwa in Büchern und Filmen seit Jahrzehnten und Jahrhunderten als Arbeiter, Kellner oder Reinigungskräfte dargestellt. Auch heute noch werden sie von manchen Ägyptern und Ägypterinnen mit ihrer Hautfarbe angesprochen. Hey Schwarz, komm her, heißt es dann zum Beispiel. Oder ach Schokolade, was hast du denn da schon wieder gemacht? Der Direktor der sudanesischen Schule in Kairo, Meshal Hussein.
Viele von uns Flüchtlingen leiden wirklich. Ich glaube, manche der Einheimischen haben das Gefühl, dass wir ihnen zur Last fallen, als wären wir eine Belastung für den Wohnungsmarkt, eine Belastung auf der Straße und in den Bussen. Flüchtlingen in Ägypten begegnen deshalb viele Probleme.
Während früher noch eine recht liberale Flüchtlingspolitik in Ägypten herrschte, sind die Töne der Regierung schärfer geworden. Präsident Abdel Fattah al-Sisi schiebt immer wieder eine Mitschuld für die Wirtschaftskrise im Land auch auf Flüchtlinge und Migranten. Gleichzeitig nutzt er sie als Druckmittel in Verhandlungen mit der Europäischen Union. Bente Scheller, Referatsleiterin Nahost bei der Heinrich-Böll-Stiftung.
Europa ist erpressbar, indem eben Nachbarstaaten der EU sozusagen drohen damit, dass sie mehr Geflüchtete nach Europa reisen lassen, verschaffen sie sich hier Gehör und das zahlt sich meist aus. Also finanziell ist ja bei Abkommen zwischen der EU und anderen Staaten einiges herausgekommen, wie dann Autokraten auch an Geld kommen können, indem sie das als Druckmittel benutzen.
Erst im Herbst letzten Jahres haben die EU und Ägypten einen Deal unterschrieben. Im Rahmen der europäischen Grenzsicherung. Demnach soll die Regierung von al-Sisi umgerechnet 80 Millionen US-Dollar bekommen, um unter anderem Ausrüstung zur Überwachung der ägyptischen Mittelmeerküste anzuschaffen. Dabei ist Ägypten schon lange nicht mehr der Stabilitätsanker in der Region, der es vorgibt zu sein, meint Bente Scheller.
Wir verlassen uns auf Regime, die an sich ja überhaupt nicht stabil sind. Ägypten wirbt immer mit seinem Image als Stabilitätsanker, aber das ist natürlich ganz hohl, wenn man sich anguckt, wie autokratisch das Land regiert wird und welche wirtschaftlichen Bedürfnisse, wie viel Armut dort auch ist, wie viel im Prinzip unterdrückte politische Unruhe. Das ist ja überhaupt nicht gesichert, dass Ägypten stabil bleibt, dass wir uns darauf verlassen können.
Zurück zu Hause wäscht Adol ihre eingekauften Erdbeeren. In der kleinen Wohnung in einem der Hochhäuser nahe der Hauptstraße lebt sie mit ihrer Familie. Zu acht teilen sie sich ein Apartment. Heute sind nur ihre kleine Schwester und ihr Bruder zu Hause. Sie tauschen sich über ihren Tag aus. Auch wenn es mittlerweile einige Jahre her ist, dass die Familie aus dem Sudan nach Kairo gekommen ist, Shan erinnert sich noch gut an die Zeit in der Heimat. Ihm sei klar, dass es dort nicht sicher gewesen sei, aber er habe sich in Abyei einfach mehr zu Hause gefühlt.
Es ist meine Heimat, da begegnet dir jeder mit Respekt. Wenn du bei deinen Freunden bist, dann fühlt sich das wie dein eigenes Zuhause an. Hier in Kairo fühle ich mich anders, als wäre ich ein Eindringling. Es ist einfach schöner, zu Hause zu sein.
Wie ihr Bruder will auch Adol irgendwann wieder zurück nach Abyei in den Sudan. Aber erst möchte sie in Kairo noch ihren Master an der Universität abschließen. So traurig es sei, an den Rassismus auf der Straße und in der ägyptischen Gesellschaft hätte sie sich gewöhnt.
Ich bin stolz, aus dem Sudan zu kommen. Und ich bin stolz darauf, schwarz zu sein. Das Problem haben die anderen, nicht ich.
Auch in Ägypten haben Geflüchtete aus anderen Teilen Afrikas mit Rassismus und Ausbeutung zu kämpfen. Eine Recherche war das von unserem Korrespondenten vor Ort, Thilo Spanheel. Und das war's für heute in der Weltzeit. Wie die Justiz die Kameraüberwachung in Argentinien für eigene, zum Teil auch unlautere Zwecke nutzt, darum geht's morgen hier im Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Vielleicht also bis bald. Ich bin Katja Bigalke und ich danke fürs Zuhören. Tschüss.